vereinbarte Debatte mit dem Titel Frieden in Europa sichern, die territoriale Integrität der Ukraine darf nicht in Frage gestellt werden. Für die Aussprache ist eine Dauer von 67 Minuten beschlossen. Und als erster Rednerin erteile ich das Wort der Bundesministerin Annalena Baerbock.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir erleben aktuell eine Zeit, die für Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent entscheidend ist. Eine Zeit, in der wir für unsere Werte eintreten müssen. Eine Zeit, in der markige Sprüche gut klingen, aber Steilvorlagen für heftigste Konsequenzen sein könnten. Das ist alles andere als eine einfache politische Zeit, denn es ist schwer, es nicht als Drohung zu verstehen, wenn sich über 100.000 Soldaten mit Panzern und Geschützen ohne nachvollziehbare Gründe in der Nähe der Ukraine versammeln und in Belarus weitere Truppen zusammengezogen werden. Und die russische Regierung hat uns mit Forderungen nach sogenannten Sicherheitsgarantien konfrontiert, die mit der europäischen Sicherheitsordnung nicht vereinbar sind. Die Bundesregierung reagiert darauf geschlossen und entschlossen. Und ehrlich gesagt nicht, was uns gerade so einfällt, sondern natürlich in enger Abstimmung gemeinsam mit unseren EU-Partnern, unseren NATO-Partnern im Rahmen der G7. Und da haben wir klipp und klar deutlich gemacht, dass ein erneutes militärisches Vorgehen gegen die Ukraine massive Konsequenzen für Russland hätte. Auf dieser Basis arbeiten wir an einem starken Sanktionspaket. Bei neuer Aggression steht die Bandbreite unserer Antworten zur Verfügung, inklusive Nord Stream 2. Ja, wir wollen jederzeit Dialog. Aber es braucht angesichts der aktuellen Lage auch Härte, die unmissverständlich deutlich macht, die souveräne Gleichheit von Staaten und die Grundpfeiler der europäischen Friedensordnung sind nicht verhandelbar. Diese Haltung vertreten wir geschlossen, und zwar transatlantisch und europäisch. In den vergangenen Wochen ist kein einziger Tag vergangen, an dem ich nicht mit den Amtskolleginnen und Amtskollegen aus der EU und aus der NATO gesprochen habe, in zahlreichen Telefonaten und persönlichen Treffen. Dabei hatte ich genauso wie der Bundeskanzler zwei Botschaften. Unsere Einigkeit ist unsere stärkste Waffe, wenn man dieses Wort überhaupt gebrauchen möchte. Und ja, das kann man ganz offen sagen, unsere Rollen sind dabei nicht komplett identisch. Wir haben unterschiedliche Rollen zwischen unterschiedlichen Ländern. Länder wie Polen und Litauen übernehmen eine andere Rolle als Länder wie Italien, Frankreich und eben auch Deutschland. Und zwar aus guten Gründen. Denn unsere Stärke in diesem Bündnis ist doch gerade, dass wir eine klare gemeinsame Haltung haben und zugleich unsere Stärke in unterschiedlichen Rollen entsprechend einsetzen. Um mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen aus dem Sport. In einem Team braucht es keine 11 Mittelstürmerinnen, die alle dasselbe machen, sondern 11 Spielerinnen, die gut miteinander können und die vor allen Dingen den gleichen gemeinsamen Spielplan im Kopf haben. Und unsere besondere Rolle ist dabei als Deutschland, als eins der stärksten Wirtschafts- und Industrienationen der Welt und führende Rolle in Europa. Deutschland ist seit Jahren der größte Geber in der Ukraine, über den IWF, über die EU und bilateral. Aktuell arbeiten wir daran, 150 Millionen Euro aus einem ungebundenen Finanzkredit möglichst schnell an die Ukraine auszuzahlen. Wir arbeiten natürlich bei der Impfstoffversorgung, im Energiesektor und bei den Reformprozessen im Land gemeinsam mit unseren Partnern zusammen. Und wir haben gemeinsam mit Frankreich, und es war in den letzten Jahren nicht immer einfach, dafür gesorgt, dass wir als Europäerinnen und Europäer und gerade in diesem Moment bei den Sanktionen ganz eng beieinander bleiben. Und Deutschland, das braucht man gar nicht so wegzuwischen, Deutschland unterstützt die Ukraine auch militärisch. Und zwar, und das möchte ich auch einmal deutlich sagen an dieser Stelle, auf ukrainischen Wunsch liefern wir jetzt Schutzhelme. Auch das hat sich Frau Lambrecht nicht einfach ausgedacht, sondern das war der besondere Wunsch, dem wir hier jetzt nachkommen. Das Gleiche gilt für Schutzbunker bei Odessa. Da gab es den Anruf vor ein paar Tagen, dass wir bitte unterstützen wollen, diese wieder instand zu setzen. Und morgen, weil wir direkt handeln, wird eine erste Erkundungsreise dahin stattfinden. Ukrainische Offiziere haben an der militärischen Ausbildungshilfe des Bundesverteidigungsministeriums teilgenommen. Deutsche Unterstützung für die Ukraine im Rahmen des NATO-Treuhandfonds beträgt mehr als 8 Millionen Euro seit 2014. Auch und das wird gerade vorbereitet. In der EU planen wir jetzt gemeinsam mit den anderen europäischen Partnern eine Ausbildungsunterstützung für die Ukraine. Im NATO-Bündnis, aber hier ist es wichtig, dass wir das unterscheiden zwischen der Unterstützung der Ukraine und im NATO-Bündnis, ist Deutschland seit 2014 eine der Leitnationen in der Vornepräsenz im Baltikum. Genauso stehen wir auch heute zu unserer Verantwortung im Bündnis, dass wir in diesem Jahr wieder mit der Beteiligung an der NATO Air Policing Force in Rumänien und in Baltikum aktiv sind. Meine Damen und Herren, auch darüber diskutieren wir heute sehr offen, weil das ist ja Sinn und Zweck einer parlamentarischen Debatte. Nun fordern einige, diesen Kurs zu verlassen und jetzt akut Waffen zu liefern. Natürlich, und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, muss man in schwierigen Situationen sein Handeln immer wieder auch selbstkritisch reflektieren. Aber ich sage hier auch sehr klar und deutlich, da ich ja nicht nur Chefdiplomatin unseres Landes bin, sondern auch Politikerin, eine Pressemitteilung ist schnell geschrieben. Aber seinen außenpolitischen Kurs einfach mal so um 180 Grad zu drehen, wo gerade noch, das sage ich auch an die Unionsfraktion, im Sommer eine andere Entscheidung getroffen worden ist, das sollte man schon bei vollem Bewusstsein tun und vor allen Dingen damit nicht Türen für Deeskalation verschließen, die sich gerade in diesem Moment so zaghaft wieder öffnen. Und ich war ja in der letzten Woche bewusst vor Ort, um darüber zu sprechen, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Und Präsident Zelensky hat gestern noch mal deutlich gemacht, wie wichtig für ihn Minsk ist, dass er ein baldiges Gipfeltreffen dringend sich wünscht und dass es Fortschritte im Verhandlungsprozess braucht. Und das hat für mich, das hat für diese Bundesregierung jetzt absolut oberste Priorität. Gestern hat deswegen zum ersten Mal seit langem, und auch das ist keine Selbstverständlichkeit, wieder ein physisches Beratertreffen im Normandie-Format stattgefunden. Wir haben über 8 Stunden lang dort verhandelt. Ob da was bei rauskommt, wir wissen es nicht. Niemand kann das in dieser Zeit hundertprozentig sagen. Aber wer redet, der schießt nicht. Daher ist es fatal, die Wiederaufnahme von Dialog jetzt einfach so abzutun. Und warum? Weil seit 2 Jahren die Menschen im Donbass in dieser Pandemie noch mal ganz besonders leiden. Und das Minsker Abkommen, das dreht sich ja gerade darum, den Menschen in der Region, die zum Teil, als ich da war, hat eine Botschaftsmitarbeiterin gesagt, ich bin immer mal wieder hingefahren, um meine kranke Oma zu sehen. Aber seitdem ich jetzt ein kleines Baby habe, mache ich das nicht mehr. Was ist, wenn ich nicht mehr zurückkomme? Das sind die Lebensschicksale, um die es hier geht. Das ist die Alltagssituation für viele, viele Tausende von Menschen. Und deswegen ist das Minsker Abkommen so entscheidend. Wir werden daher, und ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, wir werden daher, mein französischer Amtskollege Le Drian und ich, übernächste Woche wieder in die Ukraine, auch an die Kontaktlinie reisen, um gerade auch die intensiven Bemühungen der OSZE an dieser Stelle zu unterstützen. Und ich sage sehr, sehr deutlich, das, was wir gerade tun, wirtschaftlich in der Zusammenarbeit, das ist essentiell in dieser Situation. Wir müssen in diesem Moment die Ukraine gerade wirtschaftlich und finanziell stärken. Denn im 21. Jahrhundert, da bedroht man nicht nur mit Kanonen, sondern wir haben doch in der Pandemie gesehen, was passiert, wenn Lieferketten ausfallen. Und deswegen habe ich ganz bewusst entschieden, dass wir nicht unser Botschaftspersonal reduzieren, sondern dass wir die Ukraine dadurch unterstützen, dass wir präsent sind, dass wir investieren, dass Diplomatie absoluten Vorrang hat und dass wir gemeinsam für die Sicherheit der Ukraine und in ganz Europa eintreten. Herzlichen Dank.
Ich erteile dem nächsten Redner das Wort, Friedrich Merz, CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen vermutlich alle noch unter dem Eindruck der Reden, die wir heute Morgen zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gehört haben. Und es erfüllt mich mit etwas Beklemmung, wenige Minuten später hier im Deutschen Bundestag reden zu müssen über die Frage, ob da nicht möglicherweise erneut ein Krieg droht in Europa. Ein Krieg, Frau Baerbock, kein Fußballspiel. Und Herr Bundeskanzler, wir hätten uns durchaus vorstellen können, dass nicht die Bundestagsfraktion auf unsere Initiative hin heute Morgen hier diese Debatte beantragen, sondern dass Sie als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu dieser Lage eine Regierungserklärung abgeben und anschließend eine Debatte im Deutschen Bundestag stattfindet. Es droht ein Krieg in einem Teil unseres Kontinents, der von den Verbrechen des Zweiten Weltkrieges in besonders brutaler Weise betroffen war. Auf dem Territorium der heutigen Ukraine hat es grausame Verbrechen an der Zivilbevölkerung gegeben, vor allem an der jüdischen Bevölkerung. Die Ukraine hat allein im Zweiten Weltkrieg mehr als ein Viertel ihrer Bevölkerung verloren. Und schon vor dem Zweiten Weltkrieg war die Ukraine vielfältig Opfer der russischen Bürgerkriege, der Kollektivierung unter Stalin und nicht zuletzt des Hitler-Stalin-Paktes von 1938. Deswegen, Frau Baerbock, erlaube ich mir schon den Hinweis, wenn Sie an anderer Stelle mit Verweis auf die deutsche Geschichte zur Rücksichtnahme und zur Zurückhaltung ermahnen, die wir teilen, dann geht das nicht nur an die Adresse Russlands, dann geht das auch und ganz besonders an die Adresse der Ukraine. Ich denke, wir müssen deshalb heute zunächst einmal einige Dinge miteinander klären. Wir sind uns vermutlich hier im Deutschen Bundestag weitgehend einig, dass Russland ein europäisches Land ist, das wir alle gern als Teil einer dauerhaften politischen Ordnung in Europa sehen würden. Und ich will persönlich hinzufügen, die meisten von uns haben in Erinnerung die Rede, die Wladimir Putin von dieser Stelle aus wenige Tage nach 9/11 im Jahr 2001 fast ausschließlich in deutscher Sprache vor dem Deutschen Bundestag gehalten hat. Ich habe diese Rede hier im Parlament miterlebt. Und ich sage ganz ausdrücklich, ich bedauere, dass die damalige Bundesregierung Gerhard Schröder die Angebote, die Putin gemacht hat, nicht angenommen hat. Und ich bedauere, dass ich als Oppositionsführer im Jahr 2001 die Bundesregierung Gerhard Schröder vier Wochen später nicht gefragt habe, warum er diese Angebote nicht angenommen hat. Aber, meine Damen und Herren, das war der Putin von 2001. Diejenigen von Ihnen, die an der Sicherheitskonferenz im Jahr 2007 in München teilgenommen haben, wissen, dass wir seit dem Jahr 2007 einen anderen Putin haben. Und dieser Putin und dieses Russland destabilisiert systematisch seit 15 Jahren die politische Ordnung in Europa. Und dies unter beständiger Verletzung der Verträge und Vereinbarungen, die Russland und zuvor die Sowjetunion verbindlich eingegangen sind. Cyberangriffe auf den Deutschen Bundestag, Auftragsmorde und Giftanschläge im eigenen Land und in anderen Ländern Europas, bis hin zu der als Tiergartenmord in die Öffentlichkeit gelangten Ermordung eines Georgiers hier in unmittelbarer Nähe, wenige hundert Meter vom Deutschen Bundestag entfernt im Tiergarten. Das sind der tägliche Bestand des Handelns des russischen Staates. Vorrangiges Ziel der permanenten Destabilisierung durch Russland ist ganz offensichtlich seit einigen Jahren die Ukraine. Erst die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, zugleich das Eindringen russischer Truppen und paramilitärischer Einheiten in die Ostukraine und seit einigen Wochen nun ein massiver Truppenaufmarsch an mehreren Stellen, auch in Belarus, im Zangenangriff auf die gesamte Ukraine. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass wir uns hier im Deutschen Bundestag in der Feststellung einig sind, dass diese Gefährdung des Friedens in Europa ausschließlich von der Russischen Föderation und ausschließlich von Wladimir Putin ausgeht. Und deshalb, Herr Bundeskanzler, sagen wir Ihnen trotz der sehr unklaren Position zu Russland, die offensichtlich in Ihrer eigenen Partei auch Ihr Handeln bestimmt, nicht allein wir, die Opposition im Deutschen Bundestag, die Menschen in unserem Land erwarten von Ihnen jetzt, dass Sie im deutschen Parlament eine klare Einschätzung der Lage aus Ihrer Sicht geben und dass Sie vor allem die Konsequenzen daraus für Deutschland und für Europa aufzeigen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie so wie alle Ihre Vorgänger im Amt des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland Initiativen ergreifen mit Partnern in der Europäischen Union und wenn es nicht alle 27 sein können und sein wollen, dann wenigstens mit Frankreich, mit Polen, mit den baltischen Staaten, auch mit Großbritannien, hier gemeinsame klare Antworten zu geben. Dies erfordert eine klare und unzweifelhafte Haltung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und Herren. Es kann sein, dass wir noch etwas Zeit haben. Aber dann, Herr Bundeskanzler, darf an der europäischen und dann darf auch an der deutschen Entschlossenheit kein Zweifel entstehen. Und diese Zweifel sind da. Sie haben es immerhin fertiggebracht, in dem ansonsten heillos zerstrittenen amerikanischen Kongress eine vollkommen einheitliche Einschätzung des unklaren Bildes und der Unzuverlässigkeit der Bundesrepublik Deutschland entstehen zu lassen. Und das ist Ihre Verantwortung, Herr Bundeskanzler, das ist Ihre Politik. Sie führen nicht, weder in Deutschland noch in Europa. Und wer wie Sie diese Zweifel entstehen lässt, sich erkennbar, jedenfalls für die deutsche Öffentlichkeit, es kann ja sein, dass Sie im Stillen viel Gutes tun, aber wer erkennbar sich um dieses Problem zu wenig kümmert, der vergrößert das Risiko, nicht nur für die Bevölkerung in der Ukraine, sondern auch für die politische Stabilität in ganz Europa.
Und ich erteile das Wort dem nächsten Redner, Lars Klingbeil bei SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung ist gestartet in einer schwierigen internationalen Situation. Wir hatten noch nicht mal die Tinte trocken unter dem Koalitionsvertrag, als die neue Regierung schon gefordert war, mit nicht nur einer schwierigen innenpolitischen Lage und der Pandemie, sondern auch mit einer schwierigen außenpolitischen Lage und dem sich zuspitzenden Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze umzugehen. Und ich will meine Rede damit beginnen, dass ich dem Bundeskanzler und der Bundesaußenministerin danke für das Engagement und die Intensität des Engagements, die beide stellvertretend für die ganze Bundesregierung in den letzten Wochen an den Tag gelegt haben. Es ist wichtig, dass Deutschland internationale europäische Verantwortung übernimmt. Das erleben wir von dieser Bundesregierung. Dafür ein großer Dank an dieser Stelle. Und Herr Merz, Glückwunsch an dieser Stelle nochmal zur Wahl. Ich sage Ihnen auch, ich habe mich gefragt, wie lange diese ruhige, bedächtige Tonlage, die wir in den letzten Wochen von Ihnen erlebt haben, wie lange die anhält. Und Sie haben recht, Außenpolitik ist kein Fußballspiel. Ich sage auch, Außenpolitik ist mehr als schwarz-weiß. Außenpolitik hat nicht diese simple Einteilung in Gut und Böse. Ich habe aber auch eine Bitte. Außenpolitik dient auch nicht der Selbstfindung einer neuen Oppositionspartei. Ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland immer geprägt war davon, dass wir einen Konsens hatten in der Außen- und Sicherheitspolitik, der größer war als eine Regierungsmehrheit. Und ich wünsche mir, und diesen Wunsch möchte ich äußern, dass wir das beibehalten. Ich habe mich gefragt, auch gerade in Ihrer Rede und auch in den letzten Tagen, wenn man einige Kommentare hört, was wünscht man sich eigentlich an der Spitze des Landes? Wir hatten eine Bundeskanzlerin, die 16 Jahre, und ich will das hier erwähnen, das Land gut geführt hat, indem sie Lösungen gefunden hat, aber nicht auf Überschriften gesetzt hat. Und das ist auch das, was ich jetzt von einer Bundesregierung erwarte. Ich meine, es gibt andere Beispiele. Ein konservativer Staatslenker in Großbritannien, der die Europäische Union kaputt macht. Ein konservativer und Freund ja gerade der CSU in Ungarn mit Herrn Orban, der die Europäische Union kaputt macht. Ich erinnere mich daran, wie die junge Union damals die Wahl von Herrn Trump als konservativen Staatslenker gefeiert hat, der auf Überschriften gesetzt hat, aber internationale Beziehungen kaputt gemacht hat. Herr Merz, das, worum es geht, ist doch, dass wir hier eine Bundesregierung haben, die mit Bedacht und lösungsorientiert eine schwierige Lage, wie wir sie an der russisch-ukrainischen Grenze haben, die dort Lösungen sucht. Und das ist das, was ich von einer Bundesregierung erwarte. Und deswegen nochmal ein großer Dank an Olaf Scholz, an Annalena Baerbock für das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben. Und worauf kommt es jetzt an? Ich will ein paar Punkte hier klar benennen. Das Erste ist, und das müssen wir uns jeden Tag bewusst machen, mitten in Europa droht gerade ein Krieg. 2 Flugstunden von Berlin weg droht eine kriegerische Auseinandersetzung, die diesen Kontinent nachhaltig verändern kann. Und deswegen geht es nicht um eine innenpolitische Debatte. Es geht darum, außenpolitisch alles jetzt zu tun, damit eine militärische Eskalation der Lage abgewandt werden kann. Zweiter Punkt, um den es geht. Und da bin ich völlig klar, und das sage ich in aller Deutlichkeit. Wir benennen sehr deutlich, von wem die Eskalation ausgeht. Das ist die russische Seite. Die Eskalation, die wir erleben, geht gerade von Russland aus. Und wir blicken mit großer Sorge auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, auf innenpolitische Entwicklung in Russland, die Verletzung des Völkerrechts. Wir sind da klar. Wenn die territoriale Integrität der Ukraine angegriffen wird, dann gibt es eine klare, eine konsequente und eine entschiedene Antwort, die diese Bundesregierung mit den internationalen Partnern abgestimmt hat. Und Herr Merz, ich weiß gar nicht, was unverständlich ist an der Aussage des Bundeskanzlers, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Ich meine, es waren nicht der Vorsitzende der FDP oder die Vorsitzende der Grünen oder der SPD, die als erstes gerufen haben, nee, aber SWIFT nehmen wir raus. Das waren Sie. Sie haben der russischen Seite gezeigt, dass wir dort wackeln an dieser Stelle. Und der Satz, alle Optionen liegen auf dem Tisch, der muss von allen hier unterschrieben werden. Und das ist mein dritter Punkt. Wir brauchen Klarheit und wir brauchen Konsequenz, wenn die russische Seite die Grenze politisch, geografisch überschreitet. Aber bis dahin konzentrieren wir uns doch jetzt bitte darauf, über Frieden zu reden. Wir brauchen doch nicht jeden Tag Drohungen, wir brauchen nicht jeden Tag Drohgebärden, wir brauchen nicht jeden Tag eine weitere Eskalation der Situation, sondern wir machen deutlich als Bundesrepublik Deutschland, dass es gerade darum geht, Frieden zu organisieren, jedes Gespräch zu nutzen, jeden Dialog, jeden Tisch, an den man sich setzen kann, ist wichtig, damit Frieden organisiert wird. Und ich sage hier ausdrücklich, Waffen zu liefern bedeutet nicht, Friedensbemühungen zu stärken. Und deswegen ganz klar, wir liefern keine Waffen in die Ukraine. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen will, ja, wenn die aktuelle Situation überwunden ist, müssen wir auch wieder die größere Perspektive spannen. Eine dauerhafte Friedensordnung in Europa wird es nicht geben gegen Russland, sondern nur mit Russland. Und deswegen muss der russischen Seite klar signalisiert werden. Ihr habt euch da verrannt. Ihr seid auf einem völlig falschen Weg. Das, was ihr gerade tut, rückt diese europäische Friedensordnung in weite Ferne. Aber das Angebot, sich an den Tisch zu setzen und darüber zu reden, wie wir Frieden und Stabilität in Europa organisieren, dieses Angebot bleibt bestehen. Herzlichen Dank.
Und bevor ich das Wort zu einer Kurzintervention Friedrich Merz erteile, begrüße ich recht herzlich auf der Besuchertribüne den Botschafter der Botschaft der Ukraine, seine Exzellenz, Herr Dr. Andriy Melnyk. Herzlich willkommen. das Wort zur Kurzintervention Friedrich Merz.
Herr Kollege Klingbeil, wir nehmen das Angebot einer weitestmöglichen Zusammenarbeit in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Verteidigungspolitik mit Ihrer Bundesregierung, Ihrer Fraktion, den Koalitionsfraktionen an. Und damit genau an dieser Stelle keine Irritationen entstehen. Ich habe SWIFT in der Tat angesprochen. Ich habe, um im Bild zu bleiben, was ich gewählt habe, auf die Sprengkraft hingewiesen, die eine Aussetzung von SWIFT bedeuten würde. Aber es liegt auch für mich ausdrücklich mit auf dem Tisch der Möglichkeiten, wenn es darum geht, diese Bedrohung abzuwenden, nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa. Es ist nicht vom Tisch, es bleibt auf dem Tisch. Es hat allerdings erhebliche Rückwirkungen, auch auf unsere Volkswirtschaft. Und die müssen wir alle bedenken, wenn wir auch über solche Instrumente sprechen.
Und ich erteile das Wort dem nächsten Redner, Stefan Keuter. AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns zusammen eine Zeitreise in das Jahr 1962 machen. Der damalige amerikanische Präsident Kennedy drohte der Sowjetunion mit einem dritten Weltkrieg, sollten sie atomare Waffen auf Kuba quasi vor der Haustüre der USA stationieren. Und wenn Sie mich fragen, tat er das zu Recht. Warum tat er das? Es waren die Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten massiv bedroht. Lassen Sie uns einmal 30 Jahre weitergehen, circa 30 Jahre ins Jahr 1999. Polen, Tschechien und Ungarn treten der NATO bei. Etwa 5 Jahre später, 2004, folgten Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. Betrachten wir einmal das Verhältnis zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Es ist in der postsowjetischen Zeit geprägt durch Scharmützel um Gas und die Krim. Lassen Sie uns über die Krim sprechen. 180 Jahre war sie russisch, nachdem sie von den Osmanen erobert wurde, wurde russifiziert. Und 1954 hat Chruschtschow aus einem Verwaltungsakt, es ging damals um den Bau einer Eisenbahnlinie, die Krim der Ukraine angegliedert. Die Krim hat seitdem zweimal versucht, zu Russland zurückzukehren, 1994 und zuletzt 2014 in einem Referendum, wo fast 97% der Bevölkerung der Krim für den Anschluss an Russland stimmte. Völkerrechtlich gibt es da verschiedene Bewertungsmöglichkeiten, aber da wird unsere Außenministerin uns ja wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen können. Was mich beängstigt, ist diese Stimmungsmache gegen Russland, und zwar in den Medien, in der Politik und vor allen Dingen auch hier in diesem Hohen Hause, dem Bundestag. Wir müssen nur unseren Vorrednern zugehört haben, dann sehen wir, dass es sich hier um eine unsägliche Rhetorik handelt, um Drohszenarien von Krieg und Einstellung von Gaslieferungen. In dieses Horn stößt auch der Botschafter Melnyk, der Ukraine, der heute in diesem Hause zu Gast ist. Das freut mich, Herr Melnyk, so kann ich es Ihnen auch sagen. Die Forderung nach Waffen können wir Deutschen nicht erfüllen. Und Ihre unsägliche Kriegstreiberei kann ich nur verurteilen. Sie beleidigen Deutschland, Sie ziehen unwürdige Vergleiche der deutschen Geschichte zum Nationalsozialismus. Frau Baerbock, unter Ihren Vorgängern wäre so ein Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt worden und ein Staatssekretär hätte ein sehr nachhaltiges Gespräch mit ihm geführt. Es gibt aber auch andere Töne. Vizeadmiral Schönbach äußerte vor Kürze, dass Russland Respekt auf Augenhöhe möchte und auch verdienen würde, dass Krieg absoluter Nonsens sei und dass die Krim weg ist und auch nie wieder zurückkommen wird. Ich sage es Ihnen, meine Damen und Herren, dieser Offizier hat nicht nur Recht, er hat auch Schneid. Wem nutzt diese Eskalation an der Grenze in der Ukraine? Cui bono? Die USA nutzen die Pipeline Nord Stream 2 als Druckmittel. Deutschland soll eigene Interessen für fremde Interessen opfern. Wir schauen uns die EU-Sanktionen von 2014 an, die übrigens ganz geschickt die USA ausklammern. Leidtragend sind vor allem Russland mit einem Wirtschaftsverlust von 36 Milliarden US-Dollar und direkt gefolgt von Deutschland mit weitem Abstand zu allen anderen europäischen Staaten zusammen 23 Milliarden US-Dollar. Wir schneiden uns mit diesen Sanktionen ins eigene Fleisch, und das muss ein Ende haben. Die US-Wirtschaft übrigens hat im gleichen Zeitraum ein Plus in diesen Geschäften gemacht. Damit muss Schluss sein. Die Ukraine braucht eine Lösung. Eine Lösung, die sowohl auf der einen Seite die Interessen der Ukraine berücksichtigt, auf der anderen Seite aber auch die Sicherheitsinteressen der Russischen Föderation. Wir haben es eben gehört, und da gebe ich Ihnen recht, einen Frieden ohne Russland wird es nicht geben. Lassen Sie mich ein Fazit ziehen. Es gibt keinen Krieg, es droht auch kein Krieg, es droht kein Gasmangel. Die Sicherheitsinteressen Russlands müssen wir ernst nehmen. Dann klappt das auch mit dem Weltfrieden. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Herr Keuter, ich möchte ausdrücklich noch mal an die parlamentarische Wortwahl erinnern und dass diese auch hier im Hohen Hause eingehalten wird. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir führen hier eine Debatte unter dem Titel Frieden in Europa sichern, weil wir eine Kriegsgefahr in Europa sehen, die nach übereinstimmender Analyse in diesem Haus mit Ausnahmen, die nicht weiter erheblich sind, von Russland ausgeht. Und ich möchte an diesem Tag, am 27. Januar, daran erinnern, dass man den Menschen in Russland nichts über die Gräuel des Krieges erzählen muss. Der 27. Januar 1944 war der Tag, an dem die Rote Armee die Blockade von Leningrad nach über 900 Tagen Belagerung durch die deutsche Wehrmacht endlich durchbrochen hat. Über 1 Million Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die Blockade von Leningrad war ein Kriegsverbrechen, ein grauenhaftes Kriegsverbrechen. Sie steht symbolisch für all die Opfer, die die Völker der Sowjetunion erbracht haben im Zweiten Weltkrieg, aber alle Völker, eben auch Weißrussen, Ukrainer, genauso wie die Russen, meine Damen und Herren. Wir verneigen uns vor diesen Opfern und wir nehmen die Verantwortung an, die uns aus diesen Taten erwächst. Aber so wenig man den Menschen in Russland über die Gräuel des Krieges sagen muss, so dringend scheint es sein im Dialog mit der aktuellen russischen Regierung. Wir müssen diesen Krieg abwenden, der uns in Europa droht. Und dazu, und das will ich hier ausdrücklich unterstreichen, ist Diplomatie auf allen Kanälen das Mittel der Wahl. Im NATO-Russland-Rat, im Normandie-Format, bilateral, in der OSZE und mit der Europäischen Union. Das ist der Weg, wie wir versuchen, Frieden zu schaffen in Europa, meine Damen und Herren. Nun hat gestern Außenminister Lavrov verkündet, dass für die OSZE und die Europäische Union kein Platz am Verhandlungstisch sei. Für mich heißt das dreierlei. Erstens, mit ihrer Ablehnung der OSZE zeigt die Russische Föderation, dass offenbar ihr Präsident nicht weniger will, als die Europäische Friedensordnung von 1990 zurückzudrehen. Die Ablehnung der Charta von Paris, die Ablehnung des Wiener Dokuments, vielleicht sogar die Ablehnung der Schlussakte von Helsinki. Wir müssen die russische Seite daran erinnern, dass sie all diese Dokumente unterschrieben hat und dass sie sich an sie zu halten hat. Zweitens. Als Europäische Union bleibt der Frieden auf dem europäischen Kontinent unser erstes und fundamentalstes Interesse. Wir sind bereit, russische Sicherheitsbedürfnisse zu adressieren auf der Basis des Völkerrechts. Aber wir sind nicht bereit, meine Damen und Herren, wie es Viktor Jerofejew gestern formulierte, der russischen Regierung die Schaffung einer zweiten Wirklichkeit zuzugestehen. Nicht die NATO bedroht Russland, auch nicht die Ukraine. Nicht die NATO hat die europäische Friedensordnung durch die Verlegung von 100.000 Soldaten an die Grenzen eines anderen Landes gestört. Nicht die NATO hat Soldatinnen und Soldaten stehen in Ländern gegen den Willen der betroffenen Regierungen. Keine NATO-Soldaten stehen in Georgien, in der Republik Moldau oder in der Ukraine. Es sind die Soldaten der Russischen Föderation. Und meine Damen und Herren, die russische Seite wäre erheblich glaubwürdiger, wenn Präsident Putin den Rückzug dieser Truppen anordnen würde. Drittens. Wir dürfen uns als Westen nicht auseinander dividieren lassen. Ein Einmarsch Russlands in die Ukraine, die Verletzung der territorialen Integrität und ihrer Grenzen muss weitere ernsthafte Konsequenzen für Moskau haben, politisch, wirtschaftlich und finanziell. Und ich finde es in dieser Hinsicht extrem gut, wie eng die Abstimmung mit unseren europäischen, aber auch mit unseren amerikanischen Partnern in der NATO erfolgt. Die NATO hat gerade erklärt, dass sie bereit ist, weiter mit Russland zu reden. Die amerikanische Seite hat erklärt, dass sie 8.500 Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die Bedeutung von Worten und Gesten ist allen klar. Aber auch das Ziehen von roten Linien ist nötig. Aber es ist dann wichtig, diese roten Linien dann auch zu respektieren. Und das heißt, alle Optionen liegen auf dem Tisch, meine Damen und Herren. Wir sollten keine von dem Tisch nehmen, um die Kalkulation derer, die in Moskau die Kriegsgefahr anheizen, leichter zu machen. Im Gegenteil. Machen wir die Kalkulation so schwierig wie möglich. Machen wir den Krieg in Europa unwahrscheinlich. Sichern wir den Frieden auf unserem Kontinent. Herzlichen Dank.
Und ich erteile das Wort Dr. Gregor Gysi, Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Schwierigkeit bei dem Gegenstand der Gespräche mit Russland besteht darin, dass das so unterschiedlich gesehen wird. Der Westen möchte gerne über die Gefahren der Ukraine sprechen, Russland will über eine neue Sicherheitsordnung in Europa sprechen. Und mit einer neuen Sicherheitsordnung wären vielleicht auch die Gefahren für die Ukraine zu minimieren, die aber auch selbst Versuche unterlassen muss, den Konflikt ausschließlich militärisch zu sehen. Welche Voraussetzungen gibt es? Gerade gegen den Willen Russlands müssen wir die OSZE ihr ein stärkeres Gewicht wiedergeben, das sie früher mal hatte, heute kaum noch. Die NATO kann nicht quasi als einzige Säule europäischer Sicherheit verstanden werden und darf sich nicht wie bisher gegen Russland sehen. Frieden und Sicherheit in Europa, das wurde hier schon gesagt, gibt es nicht ohne, geschweige denn gegen Russland. Der frühere Außenminister Genscher hat am 2. Februar 1990 im Beisein vom damaligen US-Außenminister Baker Folgendes wörtlich gesagt. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt nicht nur für die DDR, sondern ganz generell. Später hat das auch Helmut Kohl gesagt. Im Gegensatz dazu sind 14 Staaten in die NATO aufgenommen worden. Den USA wird immer ein Sicherheitsabstand zugebilligt. Wenn jetzt wirklich schwer bewaffnete russische Soldaten auf Kuba und in Venezuela stationiert werden würden, das würden die USA nicht zulassen. Und ich stelle an Sie die Frage, warum billigen Sie der Atommacht USA einen Sicherheitsabstand zu und der Atommacht Russland nicht? Das verstehe ich nicht. Ihre Kritik am Truppenaufmarsch in Russland besteht zu Recht. Aber diese Kritik ist nicht aufrichtig, wenn man das Agieren der NATO durch die Nähe ihrer Truppen zur russischen Grenze, die dort stattfindenden NATO-Manöver und den Beschuss der Ostukraine durch Kampfdrohnen der ukrainischen Armee auslässt. Übrigens Drohnen mit deutscher Technologie aus der Türkei. Apropos Türkei. Sie hat nicht nur Truppen und Kriegsgerät auf eigenen Territorien an irgendeiner Grenze stationiert, sondern ist völkerrechtswidrig einmarschiert in Syrien, hat Luftangriffe geflogen, alles nur gegen Kurden und Kurden und das auch noch ohne die NATO zu informieren. Was sagt die Bundesregierung dazu? Fast nichts. Jeden Tag wird über Russland gesprochen, aber kaum über die Türkei. Offensichtlich darf ein NATO-Partner alles. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit der Politik. Aber ich sage auch etwas. Die NATO sagt, das sagen Sie ja auch, Graf Lambsdorff, sie hat nicht die geringsten aggressiven Absichten. Das mag ja sein. Aber wenn es die russische Führung nicht glaubt, nutzt uns das nichts. Es gibt nur einen Weg. Das sind Verhandlungen. Waffenlieferungen können auf gar keinen Fall die Antwort sein. In den 90er Jahren war von einem gemeinsamen Haus Europa die Rede. Das wird man nicht auf gegenseitiger Hochrüstung bauen können. Die FDP sollte vielleicht noch mal bei Hans-Dietrich Genscher nachlesen. Seit gestern gibt es nun auch Forderungen des Westens. Ich wäre dafür, dass die NATO auch Forderungen an Russland stellt. Zum Beispiel Ende aller Hacking-Angriffe, eine Reduzierung von Truppenmanövern in bestimmten Gebieten, keine Gefährdung der Souveränität der Ukraine oder anderer Länder. Wenn man das machte, Sie haben Ihre Forderung, Wir hätten unsere Forderung, dann kann man Verhandlungen führen. Und solange man Verhandlungen führt, gibt es auch keinen Krieg. Das ist das Wichtigste. Außerdem, bei den Verhandlungen muss man auch Moskau entgegenkommen. Sonst machen Verhandlungen gar keinen Sinn. Man muss ja nicht alles übernehmen, aber man muss entgegenkommen und die Bereitschaft dazu zeigen. Und ich sage Ihnen noch was, die Ukraine könnten wir auch dadurch sichern, wenn wir Aufnahmegespräche zur EU beginnen. Allerdings müssen die Werte in der Ukraine gesichert sein. Es darf uns nicht dasselbe passieren wie bei Polen und Ungarn. Letzter Satz. Die Alternative zu all diesen Vorschlägen wäre eine weitere Zuspitzung mit der Gefahr eines Krieges. Können wir Deutschen vor dem Hintergrund unserer Geschichte das ernsthaft in Kauf nehmen oder sogar daran mitwirken? Ich denke auch an die heutige Gedenkstunde, die wir erlebt haben. Wir brauchen Frieden durch Entspannung, Deeskalation, Interessenausgleich und durch Verhandlungen. Und das wird höchste Zeit.
Ich erteile das Wort Robin Wagner, Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich freue mich auch, dass seine Exzellenz Herr Melnyk heute bei der Debatte hier ist. Fast auf den Tag genau vor 8 Jahren, am 25. Januar 2014, verstarb Roman Senig durch die Gewalt der Berkut-Einheiten auf dem Euromaidan. Das heißt, dass eine Granate ihn schwer verwundete, seine Hand zerriss und ein Metallgeschoss seine Lunge verletzte. Er überlebte die Notoperationen nicht. Ich kenne die Biografie dieses Mannes nicht, aber er ist einer von Tausenden, die seit der Revolution der Würde ihr Leben für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für Würde und Freiheit, für die Annäherung und die Mitgliedschaft in der Europäischen Union der Ukraine verloren haben und sie einsetzten. Die Mitgliedschaft in der EU, die der Kreml seit jeher zu unterbinden versucht. Es hat mich daher sehr gefreut, dass unsere neue Außenministerin diesen Opfern am Mahnmal in Kiew unseren Respekt zollte und den Menschen der Ukraine unsere Solidarität versicherte. Sie hat bekräftigt, dass unser Weg nach Moskau in der Frage stets über Kiew führen wird. Keine Verhandlungen über die Ukraine ohne die Ukraine. Und Putin fordert aktuell den Frieden in ganz Europa heraus. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat es keine vergleichbaren Truppenkonzentrationen samt rhetorischer Drohgebärden und Kriegspropaganda gegeben. Russland hat über ein Drittel seiner militärischen Fähigkeiten an die ukrainische Grenze verlegt. Über 2 Drittel wird aktuell von russischen Streitkräften an der Grenze kontrolliert. Wer von der NATO-Einkreisung Russlands schwadroniert, hat keinen Blick für die Realität. Und es ist dabei klar, und das, Herr Merz, in Ihre Richtung, nicht die Ukraine, sondern Russland ist es hier, die eskalieren. In dieser Situation reicht eine einzige Fehleinschätzung, die einen Flächenbrand auf dem Kontinent auslösen könnte. Und in dieser Situation ist Frieden und Diplomatie unsere Stärke, die unsere Gemeinschaft auszeichnen muss. Wir brauchen daher kein rhetorisches Wettrüsten in der Bild, auf Twitter oder hier im Saal, sondern die europa- und friedenspolitische Klarheit unserer Außenministerin, wie sie gegenüber Außenminister Lavrov klar und deutlich gemacht wurde. Eine überhitzte Debatte um Waffenlieferungen schafft keine Klarheit. Sie überlagert die Diskussion zu wirkungsvollen Sanktionen. Sanktionen treffen derzeit zielgenauer, als Waffen es tun. Und Sanktionen gefährden nicht das Leben der Soldaten oder der Zivilbevölkerung in der Ukraine oder Russland, aber sie gefährden den Machtapparat im Kreml, der für die Bedrohung unseres Friedens verantwortlich ist. Den Machtapparat, dem wir mit einer geschlossenen Haltung und klaren Sanktionsoperationen entgegentreten und unmissverständlich deutlich machen, dass die europäische Friedensordnung nicht verhandelbar ist und weitere Verletzungen der territorialen Integrität der Ukraine harte und wirtschaftliche, politische und wirtschaftliche Konsequenzen hätten. Und bei denen wir im Übrigen keine Sanktionen voreilig vom Tisch nehmen sollten. Gut, dass Sie, Herr Merz, noch mal die Kurve gekriegt haben bei SWIFT, aber es zeigt, wie gefährlich voreiliges Schwadronieren in der Frage ist. Und ich habe ehrlich gesagt von Ihnen viel Kritik gehört, aber wenig konkrete Vorschläge, was denn wirklich passieren soll. Deutschland ist für die schwersten Menschenrechtsverletzungen auf dem Boden der Ukraine verantwortlich. Das Verbrechen von Babyn Yar, in dem innerhalb weniger Stunden 33.771 Menschen durch SS und Wehrmacht ermordet wurden. Das ist eins von vielen deutschen Verbrechen auf dem Boden der Ukraine, Russlands und Belarus. Die strategische Zurückhaltung bei Waffenlieferungen sollte niemals missverstanden werden als unterlassene Hilfeleistung, nicht in Kiew und schon gar nicht in Moskau. In dieser Frage kann sich niemand parteipolitische Bequemlichkeiten oder simple Überschriftenpolitik leisten. Es ist eine Gewissensfrage.
Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Wagner.
Mache ich. Denn wir wollen und werden das Leben der Menschen schützen. Unsere im Koalitionsvertrag vereinbarte grundsätzliche restriktive Rüstungspolitik rührt aus der Verantwortung unserer Geschichte und ist zugleich Ergebnis der gesellschaftspolitischen Entwicklung seit 1945.
Herr Wagner, letzter
Sie ist
Satz
kein
jetzt,
Ausdruck
bitte.
Mangelnder Solidarität mit der Ukraine und steht auch dafür, dass wir fest an der Seite der europäischen Friedensordnung
bitte
stehen.
Kommen
Vielen
Sie
Dank.
Zum Schluss.
Genau, ich bin fertig. Vielen Dank.
Ich erteile das Wort dem Kollegen Roderich Kiesewetter, CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbach hat uns eine Aufgabe mitgegeben. Die Aufgabe lautete, eine Kerze für den Frieden zu entzünden. Und wenn wir heute diese Kerze für den Frieden entzünden würden, dann würde sie in einem erheblichen Gegenwind stehen. Lassen Sie uns eine Kerze entzünden mit der heutigen Debatte für Frieden und gesicherte Freiheit. Auch für die Ukraine, nicht nur für uns. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Friedrich Merz und Alexander Graf Lambsdorff haben sehr deutlich gemacht, dass der Verursacher der Eskalation in Moskau sitzt. Und wir müssen sehr klar ansprechen, wo Ursache und Wirkung sind. Und es ist Geschichtsklitterung, wenn Gregor Gysi hier Russland das Wort redet und Beifall von der AfD bekommt. Denn erinnern wir uns an die Auswirkungen, was die Ukraine durchzumachen hat. Im Jahr 1994 vereinbarte man im Budapester Memorandum und in vielen Verhandlungen davor, dass die Ukraine ihren Status als drittstärkste Nuklearmacht der Welt abgibt. Die Atomwaffen übergibt, um selbst Integrität und Souveränität zu erhalten. Und 2014 ist dieses Abkommen gebrochen worden. Sämtliche Nuklearverhandlungen weltweit sind auf Eis, weil alle das Beispiel Ukraine fürchten. Das ist die Wahrheit. Und Herr Klingbeil, ich hätte mir gewünscht, dass Sie so klare Worte gefunden hätten wie Alexander Graf Lambsdorff oder Friedrich Merz. Und Frau Außenministerin, ich hätte mir gewünscht, dass Sie diesen Punkt deutlicher herausarbeiten. Es ist natürlich richtig, dass wir verhandeln. Aber die Bundesregierung hat in den letzten 80 Tagen kein glückliches Bild abgegeben. Und unsere Hoffnung, auch der Union, ist, dass Sie nicht in den noch verbleibenden Tagen, bis Sie die 100 Tage voll haben, die 16 Jahre verantwortlicher Aufbau verspielen. Es war Außenminister Steinmeier, der 2014 mit dem Minsker Abkommen gemeinsam mit der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten erreicht hat, dass wir eine europäische Lösung finden. Und diese europäische Lösung war damals gegen den Willen der USA, die auf eine militärische Aufrüstung der Ukraine setzten. Aber was ist denn aus 2014 geworden? Wir müssen uns doch Gedanken machen, ob unsere Art des Umgangs seit 2014 wirklich erfolgreich war. Seit wenigen Wochen sind so viele Truppen um die Ukraine stationiert wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Wir sind am Vorabend einer kriegerischen Eskalation, wenn wir nicht aufpassen. Wir müssen auch schauen, dass ein Putin sich nicht versteigt, weil er eine Erwartungshaltung im eigenen Volk leistet, wo er nicht mehr herunterkommt. Und deshalb müssen wir, und das erwarte ich auch von Ihnen, Herr Bundeskanzler, alles tun, dass der Zusammenhalt der Europäischen Union gewährleistet bleibt und dass die Ukraine ernst genommen wird. Wir müssen zu einem respektvolleren Umgang mit der Ukraine kommen und nicht sorglos glauben, dass wir als der stärkste Geber, die führende Macht in der zivilen Unterstützung der Ukraine, dann auch auf volles Verständnis stoßen. Ich möchte nicht Klitschko zitieren, weil es ein sehr ernstes Thema ist. Aber wenn die europäischen Staaten Deutschland bitten, mitzuhelfen, dass Exporte bestimmter Systeme möglich sind, dann sollten wir hinter den Kulissen ganz schnell diese Anträge gewährleisten. Und wir müssen von dem verständnisvollen Umgang mit Russland zu einem entschiedeneren Umgang mit Russland kommen. Ich denke, dass die Kanzlerin über viele Jahre
die es versucht hat. Aber heute können wir nicht das fortsetzen in dem Sinne, dass wir eine Art von Beschwichtigung fahren, wenn Russland fast 80% seiner eigenen Landstreitkräfte um die Ukraine stationiert. Diese Truppenmassierung ist einzigartig. Deswegen kommt es, und ich möchte zum Schluss kommen, damit die Flamme, die Kerze nicht ausgepustet wird, darauf an, dass wir gemeinsam mit der EU ein starkes Signal setzen, dass wir Biden, den wir uns gewünscht haben statt Trump, dass wir Biden zeigen, wir sind in der Lage, transatlantische Lastenteilung zu bringen, dass wir in der Lage sind, in der europäischen Sicherheit vorbildlich zu wirken, weil wir dann natürlich im systemischen Wettbewerb mit China zeigen, ob wir überhaupt in der Lage sind, in der Gleichzeitigkeit von Krisen weltweit Krisenprävention auch außerhalb Europas zu leisten. Und drittens, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten alle Sanktionen nicht ausschließen. Sie müssen hart verhandelt werden. Nicht alles muss öffentlich gemacht werden. Aber von vornherein mit Ausschließeritis zu beginnen, ist ein Riesenfehler. Und abschließend, wir müssen unsere Bevölkerung auch darauf vorbereiten, dass Sanktionen ihren Preis haben. Sie werden auch uns treffen, weil ansonsten sind Sanktionen wirkungslos. Und wenn Putin erkennt, dass wir bereit sind zu entschiedenem Handeln, ermöglichen wir ihm auch, dass er die Truppen zurückzieht. Ansonsten müssen wir geschlossen bleiben und zusammenstehen. In dem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir eine Kerze haben, die diesem Wind entgegensteht. Ich danke Ihnen.
Und ich erteile das Wort Michael Roth, SPD-Fraktion.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute am 27. Januar erinnern wir uns der Opfer des Holocaust. Alleine 24 Millionen Menschen, Soldatinnen und Soldaten, Zivilistinnen und Zivilisten, fielen dem Vernichtungskrieg von Nazi-Deutschland auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zum Opfer. Unendliches Leid. Und wir erinnern der furchtbaren Orte des Grauens und der Vernichtung. Das betrifft aber nicht nur das heutige Russland, das betrifft eben auch die anderen Staaten, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind. Mali-Trostenes ist ein Ort der Vernichtung und des Grauens in Belarus. Babi Yar ist ein Ort der Vernichtung und des Grauens unweit von Kiew. Und deshalb ist die Verantwortung, über die wir immer wieder sprechen, eine Verantwortung, die wir allen Staaten des östlichen Europas zuteilwerden lassen. Das erfordert viel Sensibilität, aber eben auch Mitgefühl und Empathie. Die Ukraine wird nicht irgendwie abstrakt bedroht. Sie wird ganz konkret bedroht und das seit vielen, vielen Jahren. 2014 die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Die Unterstützung, die militärische Unterstützung der Separatisten im Osten der Ukraine, das ist ein kriegsähnlicher Zustand seit vielen Jahren. Und jetzt der Aufzug von 100.000 gefechtsbereiten Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Das ist eine Bedrohung der Sicherheit, nicht nur für die Ukraine, nicht nur für die Staaten und Gesellschaften Osteuropas. Es ist auch eine Bedrohung der Sicherheit für uns in Deutschland und der Europäischen Union, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viele in Deutschland, vor allem auch meine Partei, sind stolz auf die Ostpolitik von Willy Brandt und von vielen anderen, die im Prinzip die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass Deutschland wieder vereinigt werden konnte, aber eben auch Europa wieder vereinigt werden konnte. Und deshalb muss unsere Botschaft immer sein, go east. Ich stelle fest, dass es in unserer Gesellschaft, aber auch bei uns selber, viel zu wenig Interesse daran gibt, was sich derzeit im östlichen Europa abspielt. Und wenn wir über eine europäische Ostpolitik sprechen, und das wäre meine Ermunterung und meine Ermutigung, dann heißt das heute, dass wir die Souveränität und die Bündnisfreiheit der Staaten im Osten Europas anerkennen. Über deren Zukunft wird nicht allein in Moskau entschieden, sondern in deren Hauptstädten, in deren Gesellschaften. Und das gilt sowohl für die NATO-Mitgliedschaft als auch für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Wir dürfen keine Türen verschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir über europäische Ostpolitik sprechen, dann müssen wir immer auch die Sicherheitsinteressen unserer mittelosteuropäischen Partnerinnen und Partner mit einbeziehen. Wir können doch nicht einfach die Augen davor verschließen, dass sich Polen und Polen, die Menschen in den baltischen Staaten, konkret bedroht fühlen vor einer solchen militärischen Aufrüstung. Und wenn wir über europäische Sicherheit sprechen, dann fordern wir zu Recht mehr europäische Souveränität in der Sicherheitsverteidigungs- und in der Außenpolitik. Das darf aber nicht gegen die NATO gerichtet sein, sonst verlieren wir die mittelosteuropäischen Länder, die vor allem ihre Sicherheitsinteressen auch in der NATO gewahrt wissen. Und es muss darum gehen, dass wir die Formate, die wir haben, auch wieder ernst nehmen. OSZE, NATO-Russland-Rat, dass wir endlich wieder auch über Angebote sprechen können, die wir Russland unterbreiten, im Bereich der Rüstungskontrolle, im Bereich der Abrüstung, dass wir wieder vertrauensbildend tätig sind. Und wenn es etwas gibt, was für mich zwingend zu einer europäischen Ostpolitik gehört, dann ist es die Zivilgesellschaft. It's the civil society, stupid. Wir können doch nicht die Augen davor verschließen, dass Putin seit Jahren die kritischen Teile der Zivilgesellschaft ausgrenzt, kriminalisiert und an den Rand der Gesellschaft drängt. Deswegen muss es uns darum gehen, dass wir dieser Bewegung für Demokratie und Freiheit zumindest Gehör verschaffen. Herr Putin hat doch nicht in erster Linie Angst vor den NATO-Soldatinnen und NATO-Soldaten. Er hat Angst vor der Kraft von Demokratie und Freiheit, die von uns, von der Europäischen Union ausgeht. Und deshalb müssen wir dieser demokratischen und freiheitlichen Bewegung auch immer wieder zum Durchbruch verhelfen, indem wir diesen Menschen Mut machen und ihnen sagen, ja, wir nehmen auch das wahr, was mit euch passiert. Und wir brauchen, last but not least, mehr Austausch, mehr Begegnung. Ich habe schon vor Jahren vorgeschlagen, dass wir ein eigenes Jugendwerk Osteuropa auf den Weg bringen, wo sich junge Menschen aus der Europäischen Union, aus Russland, aus anderen osteuropäischen Staaten begegnen, dass wir mehr tun im Bereich von Wirtschaft und Wissenschaft und dass wir hier auch dazu beitragen, dass wir endlich wieder über eine Friedensordnung sprechen können, die aber nicht darauf beruht, dass Russland permanent zur Destabilisierung Osteuropas beiträgt. Das ist kein Gebot der Stunde. Und darüber müssen wir reden. Und deswegen sind die Gespräche, die wir jetzt zu führen, auch unter maßgeblicher Beteiligung der Bundesregierung, so unendlich wichtig.
Und ich erteile das Wort Peter Büstron, AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Exzellenz, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Roth, ich kann dieses Gerede davon nicht mehr hören, dass Russland Europa destabilisieren will. Das entbehrt jeder logischen Grundlage. Russland hat die Ressourcen, wir haben das Know-how. Es liegt im Interesse der Europäischen Union, aller Staaten in der EU, mit Russland zusammenzuarbeiten, genauso wie das im Interesse Russlands liegt. Und hier das, was Sie hier vorführen mit Ihrer Kriegstreiberei, mit der Panikmache und Kriegsrhetorik. Ja, das ist richtig. Russland bewegt seine Armee auf seinem Territorium. Richtig. Darüber wird hier sehr intensiv gesprochen. Wird darüber gesprochen, was in der Ukraine passiert als Gegenseite? Ich möchte Ihnen zitieren, was der ukrainische Verteidigungsminister vorgestern erklärt hat. Ich kann mit absoluter Gewissheit sagen, dass Stand heute die russischen Streitkräfte keine Angriffsgruppierungen aufgestellt haben, die einen gewaltsamen Einmarsch in die Ukraine durchführen könnten. Also bitte betreiben Sie hier nicht die Kriegsrhetorik hier an dieser Stelle. Und lieber Herr Roth, Sie haben die Interessen Polens angesprochen. Wir nehmen die ernst. Ich komme gerade von einem Gespräch mit dem estnischen Botschafter. Ich war letzte Woche im Parlament in Prag. Wir nehmen die Interessen der mittel- und osteuropäischen Länder ernst. Aber Sie müssen sehen, und Herr Merz, das ist nicht richtig, dass die Konfrontation ausschließlich von Russland ausgeht. Zu einem Streit gehören immer zwei, mindestens zwei, manchmal sogar drei Akteure. Das geht nie nur mit einem. Und der Akteur, und das ist der Elefant hier im Raum, der rosa Elefant, das wurde noch überhaupt nicht angesprochen, sind die USA. Herr Merz, die USA sagen das doch ganz offen, dass sie Russland vom SWIFT abschließen wollen, dass sie ein Embargo verhängen wollen, dass sie die Gaslieferungen von Russland nach Europa stoppen wollen und uns dann als Hilfe verkauft, deren überteuertes LNG verkaufen wollen. Das sind doch die Interessen, die hier im Spiel sind. Und ich war erstaunt, liebe Frau Außenministerin, dass wir hier so schnell Einigkeit finden, denn Sie haben gesagt, man soll miteinander sprechen und die Ukraine soll endlich an die Vereinbarungen von Minsk II erinnert werden und zurück an den Verhandlungstisch kommen. Dem stimmen wir hundertprozentig zu. Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass die Ukraine nicht weiter eskaliert, dass sie Fernsehsender der Opposition nicht schließt, dass sie oppositionelle Politiker wie den unseren Kollegen Parlamentsabgeordneten
Medvedchuk nicht
widerrechtlich einsperrt, sondern dass sie zurück an den Verhandlungstisch kommt. Dann werden wir wieder Frieden haben. Dankeschön.
Denken Sie bitte an Ihre Maske. Und auch Sie möchte ich erinnern an unsere parlamentarische Wortwahl. Erneut das Wort Kriegstreiberei. Ich erinnere an die parlamentarische Wortwahl. Und wenn es weiter vorkommen sollte, werde ich mir weitere Ordnungsmaßnahmen vorhalten. Und ich erteile das Wort dem nächsten Redner, Bijan Chirsaray, FDP-Fraktion.
So. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit April des letzten Jahres stehen russische Truppen an der Grenze zur Ukraine. Mit der Behauptung, dass Russlands Sicherheit bedroht sei, wird das Truppenaufgebot seitdem weiter verstärkt. Forderungen zum Abzug aus dem Gebiet und die Warnung vor Sanktionen blieben bisher völlig unbeachtet. Ich bin weiterhin sehr besorgt über die Lage vor Ort. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier heute im Deutschen Bundestag über den Konflikt, den Russland entfacht hat, offen diskutieren. Meine Damen und Herren, nicht die Ukraine hat diesen Konflikt entfacht, nicht die NATO hat diesen Konflikt entfacht, sondern Russland hat diesen Konflikt entfacht, meine Damen und Herren. Diplomatie und Deeskalation müssen für uns oberstes Gebot sein und bleiben. Dabei dürfen wir aber die Fakten in dieser Debatte nicht ignorieren. Es ist nicht die Sicherheit Russlands, die bedroht ist. Es ist die Ukraine, die vom Russland bedroht wird. Es sind die Menschen in der Ukraine, die Angst um ihre Zukunft haben. Immer öfter wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff der Sicherheitsgarantie von russischer Seite genannt. Ich frage mich, wovor Russland eigentlich Angst hat und wofür Russland eine Sicherheitsgarantie braucht. Ich glaube nicht, das hat der Kollege Michael Roth vorhin auch zu Recht gesagt, ich glaube nicht, dass Russland Angst vor der Ukraine oder vor der NATO hat. Russland hat Angst vor Demokratie und Freiheit. Es wäre ein Albtraum. Es wäre ein Albtraum für Präsident Putin, wenn die Ukraine europäisch, demokratisch und wirtschaftlich erfolgreich wäre. Deswegen versucht Russland nun schon seit vielen Jahren die Ukraine, übrigens ganz Europa, zu destabilisieren. Russland hat Angst vor Veränderung und Fortschritt. Wenn ehemalige Sowjetrepubliken der Geist der Freiheit packt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch im eigenen Land ähnliche Bewegungen entstehen. Das lässt deutlich erkennen, dass die außenpolitische Agenda des Kremls stark innenpolitisch motiviert ist. Es darf nicht sein, dass am Ende ein Verhandlungsergebnis steht, bei dem Russland ein Vetorecht über die Zukunft anderer Staaten hat. Und Herr Kollege Gysi, weil Sie das auch vorhin bei Ihrer Rede erwähnt haben, es gibt einen Grund, warum die Menschen in diesen Ländern in die NATO wollen. Der Grund ist, weil sie Angst vor Russland haben und weil sie sich Hoffnung machen, eine Zukunft in Sicherheit zu haben. Und das sollte bei dieser Debatte ebenfalls erwähnt werden, meine Damen und Herren. Aus unserer Sicht ist es von großer Bedeutung, dass der Kreml den Preis weiterer Eskalation kennt. Zu einer realistischen Außenpolitik gehört, dass alle Optionen auf dem Tisch bleiben. Wenn wir wollen, dass Diplomatie eine Chance hat, und wenn wir wollen, dass uns Russland ernst nimmt, dann müssen alle Optionen auf dem Tisch bleiben, meine Damen und Herren. Eine russische Invasion wäre nicht irgendein ferner Grenzkonflikt, sondern ein fundamentaler Schlag gegen unsere europäische Sicherheitsordnung und Sicherheitsarchitektur. Wir sind Freunde des russischen Volkes und haben großen Respekt vor den Menschen in Russland. Wir lehnen aber die aktuelle Politik der russischen Führung entschieden ab. Der gegenwärtige russische Weg ist ein Irrweg, der unweigerlich in die Isolation führt. Präsident Putin muss klar sein, dass sein Verhalten gravierende Folgen haben wird, die nicht im russischen Interesse liegen können. Ich bedauere sehr, meine Damen und Herren, dass derzeit eine Debatte über die Sicherheitsarchitektur in Europa stattfindet und diese Debatte im Wesentlichen zwischen USA und Russland geführt wird. Europa sitzt nicht dabei. Und es gibt einen Grund, warum Europa nicht dabei ist. Uns ist es in den letzten Jahren in Europa, meine Damen und Herren, nicht gelungen, mit einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik zu sprechen. Wir als Europäer haben uns in den letzten Jahren klein gemacht, und jetzt bezahlen wir auch den Preis leider dafür. Wir sind bei dieser wichtigen Debatte nicht dabei. Ich wünsche mir, dass sich das für die Zukunft ändert. Die Prinzipien, Frau Präsidentin, ein letzter Gedanke, die Prinzipien des Völkerrechts, der Menschenrechte und der europäischen Friedensordnung sind nicht verhandelbar. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Und ich erteile das Wort dem Kollegen Johannes Schraps, SPD-Fraktion.
Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Frage, die uns hier alle beschäftigt, die auch medial derzeit rauf und runter gefragt wird, auch mir in den letzten Tagen mehrfach, sie ist an sich ja etwas skurril. Die Frage, ob Russland nun einen Krieg gegen die Ukraine anfängt. Die Frage, die Friedrich Merz hier gerade gestellt hat, ob es einen Krieg in Europa gibt. Sie ist skurril, denn diesen Krieg gegen die Ukraine, und da wird mir Botschafter Melnyk sicher auch zustimmen, diesen Krieg, den gibt es bereits seit 2014 und er dauert leider bis heute an, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. In diesem Sinne ist auch der erste Teil des Titels unserer heutigen Debatte Frieden in Europa sichern fast etwas irreführend, denn wir haben diesen Krieg seit 2014 bereits. Aber in der Tat hat sich die Situation mit dem russischen Truppenaufmarsch in den vergangenen Wochen besorgniserregend zugespitzt. Und selbstverständlich muss aktuell deshalb alles daran gesetzt werden, um mit diplomatischen Mitteln eine weitere Eskalation dieses Krieges zu verhindern, so wie es unsere Bundesregierung richtigerweise tut. Offensichtlich fällt es der russischen Staatsführung außerordentlich schwer, das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Grundlage des Völkerrechts anzuerkennen. Und weil es Putin für sein innenpolitisches Narrativ braucht, möchte er ebenso wenig sehen, dass die NATO-Mitgliedschaft einzelner Nachbarstaaten keine Gefahr oder Bedrohung für Russland darstellt. Umso wichtiger ist es, gegenüber Putin sehr deutlich zu artikulieren, dass die erneut im Raum stehende Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine keinesfalls toleriert wird. Die Unverletzlichkeit von Grenzen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, muss wieder von allen akzeptiert werden. Insofern stimmt zumindest der zweite Teil des Titels unserer Debatte, und ich bin froh, dass dieses klare Signal auch aus dieser heutigen Debatte ganz eindeutig hervorgeht. In den letzten Tagen wurde immer wieder Kritik daran laut, dass Deutschland keine Waffen an die Ukraine liefert. Für mich persönlich bleibt die Frage offen, ob Waffenlieferungen in die Ukraine tatsächlich mehr Sicherheit gegenüber einer Bedrohung durch Russland bringen oder ob sie nicht im Gegenteil einen Konflikt anheizen können, der vielleicht besser auf anderen Wegen entschärft werden sollte. Unsere Position ist jedenfalls deutlich: Solange eine friedliche Lösung möglich ist, werden wir sie anstreben, und dafür muss auf diplomatischem Wege jede Möglichkeit genutzt werden, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und das hat dann auch nichts mit Russlandfreundlichkeit oder mit Freundlichkeit zu irgendeinem Land zu tun, sondern mit einem umsichtigen, bedachten Vorgehen, das auf eine friedliche Konfliktlösung ausgerichtet ist. Und zugleich sagen wir der russischen Führung ja ganz klar und deutlich, dass ein Einmarsch in die Ukraine einen sehr hohen Preis haben würde. Und zu Recht tun wir das in der heutigen Debatte ja parteiübergreifend auch noch mal mit besonderem Nachdruck, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Als Europapolitiker möchte ich hier noch einen Aspekt betonen, der mir in einer zumindest öffentlich medial teils sehr polarisierten Debatte viel zu kurz kommt, nämlich die gemeinsame europäische Außenpolitik. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Ukraine zu Recht als einen Teil Europas bezeichnet und auch betont, dass es keine Sicherheit in Europa ohne die Sicherheit der Ukraine gibt. Beides stimmt. Nur sitzt Europa, das hat der Kollege Dzsersay gerade richtigerweise angesprochen, bei den Gesprächen zwischen Putin, den USA, der NATO selten wirklich mit am Tisch. Und wir müssen als Europäer aufpassen, dass wir in einer Großmachtauseinandersetzung auf europäischer Stellvertreterbühne nicht zum vollkommen unbeteiligten Zuschauer werden. Und leider wird in der öffentlichen Debatte aber weniger über die Möglichkeiten eines gemeinsamen europäischen Vorgehens gesprochen, wie es Außenministerin Baerbock dankenswerterweise vorhin sehr deutlich getan hat. Vielmehr werden vermeintliche Unterstützungsleistungen einzelner Länder einander gegenübergestellt und gegeneinander aufgewogen. Die baltischen Staaten liefern Luftabwehrraketen. Die Ukraine versucht gegenüber Deutschland aus der Fehlleistung einer einzelnen Person, die nebenbei bemerkt sehr klare und schnelle Konsequenzen nach sich gezogen hat, sehr grundsätzliche Forderungen abzuleiten. Polen verkauft bereits seit Jahren gepanzerte Fahrzeuge an die Ukraine. Die Briten liefern Panzerabwehrwaffen. Und Deutschland und Frankreich versuchen derweil im Normandie-Format auf diplomatischem Wege zu einer Entspannung des Konflikts beizutragen. Es ist gut, dass seit gestern in Paris nach langer Zeit endlich wieder Gespräche in diesem Format stattfanden. Und ich denke, wir alle wünschen uns, dass sie erfolgreich zu einer Deeskalation beitragen können. Die Beispiele zeigen aber deutlich den fehlenden Konsens für eine gemeinsame EU-Außenpolitik. Und diese Uneinigkeit, die bringt Europa in die Zuschauerrolle. Dabei geht es nicht nur um die aktuelle Situation, sondern es geht um die grundsätzliche Frage, ob Europa als starker politischer Akteur gemeinsam handeln und auftreten kann. Kurzfristig wünsche ich mir deshalb eine diplomatische Konfliktlösung über die gestern wieder begonnenen Gespräche im Normandie-Format. Mittel- und langfristig wünsche ich mir, dass wir Europäer endlich als gemeinsamer außenpolitischer Akteur auftreten, um uns in Konfliktsituationen nicht als kleine Einzelstaaten, sondern gemeinsam mit Kraft und Nachdruck für friedliche Lösungen einsetzen können. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Schatz. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Florian Hahn, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, wenn ich die sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich die ersten Wochen der Regierungsarbeit der neuen links-gelben Koalition betrachte, muss ich immer wieder an einen Satz aus einer legendären Reportage von den Olympischen Winterspielen 1980 in Lake Placid denken. Der damalige ZDF-Reporter Bruno Morawetz rief damals mit Blick auf den Verlauf der Langlaufdisziplin: Wo ist Bele? Bele haben wir noch nicht gesehen, wir wissen nichts, wir sehen ihn nicht, Bele ist weg. Wie würde Morawetz wohl die aktuelle Arbeit der Bundesregierung und ihre Performance zu den aktuellen Top-Themen wie Impfpflicht oder Ukraine kommentieren? Er würde vermutlich rufen: Wo ist Scholz? Scholz haben wir noch nicht gesehen, wir wissen nichts, wir sehen und hören ihn nicht, Scholz ist weg. Denn das ist der Eindruck, den nicht nur wir, sondern zunehmend auch ein Großteil der Bevölkerung im Moment von Ihnen und Ihrer Arbeit haben, Herr Bundeskanzler. Gravierend kommt hinzu, dass das auch der Eindruck der Bündnispartner in Europa und in der NATO ist. Sie waren 16 Jahre andere Regierungsarbeit gewohnt, nämlich das konsequente Engagement einer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hat die europäische Familie zusammengehalten und den Draht nach Moskau nie abreißen lassen. Sie hat mit Putin auf Augenhöhe in Minsk verhandelt. Und in ihrer Amtszeit wussten unsere Partner, auf Deutschland kann man sich verlassen. Wo ist Albrecht? Ich finde, die Bundesverteidigungsministerin, die als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt der Bundeswehr eine der größten Streitkräfte in Europa und in der NATO, sie sollte in dieser Frage doch auch eine besonders aktive Rolle spielen. Sie ist heute noch nicht mal hier bei dieser Rede auf der Regierungsbank. Dass sie aber bis zum gestrigen Tag noch nicht einmal ein Gespräch mit dem ukrainischen Amtskollegen geführt hat, spricht auch Bände. Wir als CDU-CSU wollen, dass die Ukraine-Krise diplomatisch gelöst wird. Das bedeutet Verhandeln auf höchstem Niveau. Dabei ist es entscheidend, mögliche Maßnahmen und Folgen einer russischen Eskalation nicht unnötig vom Tisch zu nehmen. Das gilt auch für die Frage von Waffenlieferungen zur Stärkung der Selbstverteidigung der Ukraine. Eine schwierige Frage, gerade für Deutschland. Wir stehen dem traditionell sehr skeptisch gegenüber. Dass dies aber auch richtig und wichtig sein kann, hat sich bei der Unterstützung für die Kurden zur Bekämpfung des IS gezeigt. Deshalb sollten wir diese Option eben nicht vom Tisch nehmen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über die Ukraine-Krise sprechen und Weltpolitik machen, dann entsteht manchmal der Eindruck, dass wir die Menschen vergessen, die diese Krise direkt betrifft, und das sind die Menschen in der Ukraine. Das sind zum Beispiel Mütter und Väter, die Angst um ihre Kinder haben, die im Zweifel bereit sind, ihr Land und die Freiheit der Ukraine zu verteidigen. Diese Menschen erhoffen sich von uns Unterstützung in dieser Krise. Deshalb ist es so wichtig, ein Signal zu setzen, Europa und der Westen sind an der Seite der Ukraine. Besonders hoch ist dabei gerade auch der Erwartungsdruck auf Deutschland. Dass die Bundesregierung glaubt, mit einer Lieferung von 5.000 Helmen an die Ukraine dieses Signal der Unterstützung zu senden und dem Erwartungsdruck an uns Herr zu werden, ist ein großer Irrtum. Das war kein Befreiungsschlag, liebe Bundesregierung, sondern ein echter, beschämender Rohrkrepierer. Und meine Damen und Herren, wir fragen uns in diesen Tagen und auch bei dieser Debatte immer wieder, warum kommt es zu dieser Krise und was ist der Grund für den Konflikt, den die Ukraine und der Westen auf der einen Seite und die Russische Föderation auf der anderen Seite miteinander haben. Ich glaube, ein Grund ist, dass wir diametral andere Ansichten darüber haben, was im Interesse eines Landes auch mit Blick auf die Nachbarschaftspolitik ist. Wir haben durch die europäische Integration gelernt, geht es unserem Nachbarn gut, profitieren wir selbst massiv davon. Moskau sieht das genau anders. Dort befürchtet man den Erfolg des Nachbarns, weil er Gefahr für die eigene innere Stabilität ist. Nichts wird dort so gefürchtet wie die Freiheit, die Meinungsfreiheit, die Wahlfreiheit, die Religionsfreiheit, die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit. Und diese Freiheit beansprucht die Ukraine zu Recht für sich, und wir können gar nicht anders, als sie dabei auch zu unterstützen. Klar ist aber auch, dass Russland unser Nachbar ist und bleibt, und wir natürlich ein übergroßes Interesse an einer guten und gedeihlichen Zusammenarbeit haben. Deshalb bitte ich uns alle, lassen Sie uns alle alles daran setzen, diesen Konflikt im Interesse aller zu entschärfen. Die CDU-CSU-Fraktion in ihrer Rolle wird sich dabei in diesem Sinne zu 1000% engagieren. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Kollege Schenk, das ist das Problem. Mit der Maske im Gesicht kann man die Zwischenrufe nur ganz undeutlich wahrnehmen. Ich sage das nur, dann kommen Sie nicht zur Erschöpfung. So, letzter Redner ist der Kollege Dr. Joe Weingarten, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die aktuelle Lage in und um die Ukraine ist brandgefährlich. Sie bedroht den Frieden in ganz Europa und die Ukraine in ihrer territorialen Integrität. Es ist doch unstrittig und hier mehrfach schon deutlich geworden, die Regierung im Kreml ist der Aggressor, nicht die Ukraine. Russland versucht, seine Interessen mit militärischen Drohgebärden durchzusetzen. Das werden wir nicht akzeptieren. Deswegen unser klarer Appell, Präsident Putin, ziehen Sie Ihre Truppen von der ukrainischen Grenze zurück und unterlassen Sie alle Maßnahmen zur Destabilisierung der Ukraine. Mich irritieren jedoch auch manche Reaktionen in unserer deutschen Diskussion. Ich höre dort teilweise eine Lust an der Konfliktverschärfung heraus, die der Brisanz der Lage nicht angemessen ist. Weder die Leier von einer stets aggressiven NATO-Politik noch die kritiklose Verehrung der russischen Gewaltpolitik, die wir hier aus den linken und rechten Fraktionen des Deutschen Bundestages hören, werden dem Problem gerecht. Wir brauchen keine Ideologie, sondern pragmatisches Handeln. Und es ist eine völlig falsche Sichtweise zu hoffen, dass die Lieferung von todbringenden Waffen in dieser Krisensituation etwas zur Entspannung der Krise beitragen würde. Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion stützt deshalb ohne Einschränkung die Linie der Bundesregierung und des Bundeskanzlers, keine letalen Waffen in das Krisengebiet zu liefern. Den Kolleginnen und Kollegen der Union, die zwar nicht in der Lage sind, sich den Namen der Bundesverteidigungsministerin zu merken, die heißt nämlich Lambrecht, Herr Kollege Hahn, aber gleichzeitig weitere Waffenlieferungen fordern, machen Sie sich doch nichts vor. Deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine würden wenig helfen, aber gleichzeitig von der Kreml-Propagandamaschine als massive Provokation verstanden werden, egal wie gut unsere Vorsätze oder Begründungen dabei wären. Und weitere Provokationen brauchen wir nicht. Deutschlands Rolle muss eine andere sein, Druck auf Russland auszuüben, ohne die militärische Situation anzuheizen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen auch zu unseren Verbündeten in der NATO. Unsere Truppen in Litauen stehen dort nicht nur symbolisch. Unser herzlicher Dank gilt unseren Soldatinnen und Soldaten und ihrem Einsatz. Jeglicher Angriff auf diese Verbündeten und auch auf unsere Soldatinnen und Soldaten wäre auf einen Angriff auf die NATO insgesamt. Wir nehmen auch die Bedrohungen, die unsere polnischen und baltischen Partner, inzwischen auch die finnischen und schwedischen Freunde spüren, sehr ernst. Über ihre Sicherheitsinteressen werden wir nicht hinweggehen. Bündnisfreiheit und Völkerrecht sind nicht verhandelbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist sehr viel die Rede von Respekt, das ist auch richtig. Die Völker Russlands und der Ukraine verdienen Respekt. Mehr noch, angesichts dessen, was ihnen aus unserem Land heraus angetan wurde, verdienen sie unsere Demut. Demut vor ihrer Geschichte und ihren Opfern. Aber das gilt auch für beide Seiten dieses Konflikts. Auch Politiker verdienen Respekt, jedenfalls manche. Seit Präsident Putin an dieser Stelle vor mehr als 20 Jahren im September 2001 gesprochen hat, hat er viel getan, um den ihm gebührenden Respekt zu schmälern. Die Unterdrückung der demokratischen Opposition und der Zivilgesellschaft, Einschränkung der Pressefreiheit, das aggressive Verhalten gegenüber den Nachbarn. Unser Wille zum Gespräch bleibt aber weiterhin unverändert. Wir Sozialdemokraten unterstützen das Normandie-Format mit Russland und der Ukraine, Frankreich und Deutschland. Wir begrüßen ausdrücklich, dass Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz hier engagiert vorangehen. Dialog statt Eskalation. Der Kreml muss deeskalieren, aber alle Beteiligten können zur Stabilisierung der äußerst gefährlichen Lage beitragen. Lassen Sie uns gemeinsam auf diesem Weg weitergehen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Weingarten. Damit schließe ich die Debatte. Der Tagesordnungspunkt ist damit erledigt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, vereinbarte Debatte.